Kein Wunder, dass es viele Mönche und Nonnen später mit der strengen Benediktsregel, die bis ins 13. Jahrhundert für alle Klöster maßgeblich ist, nicht allzu genau nehmen. Daher gibt es immer wieder Reformbewegungen, die auf mehr Askese drängen. Im 13. Jahrhundert sorgen die neuen Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner für Aufsehen und kanalisieren das Unbehagen an einer Kirche, die sich in Machtkämpfen verschleißt und von Ketzerbewegungen unter Druck gesetzt wird. Die Bettelorden betreiben Seelsorge in den Städten, die ständig wachsen und neue soziale Probleme entstehen lassen. Den prächtigen Kirchen, die in Speyer, Bamberg, Worms, Regensburg, Köln und anderswo in den Himmel wachsen, sieht man das freilich nicht an.
Die Städte bekommen einen Entwicklungsschub im 11. Jahrhundert. Es wird ein Dom nach dem anderen gebaut. Das ist ja die große Zeit der Kirchenbauten, der romanischen Kirchen. Und das verschlingt Unmengen an Geld. Es gibt einen schönen Spruch von einem burgundischen Mönch. Die gesamte Kirche legt sich ein neues Kleid aus großen Kirchen an. Und das wird gefördert, dadurch, dass der Handel gefördert wird, dass Stadtbewohner Privilegien bekommen.
Städte dürfen einen Markt abhalten, freien Handel ausüben, einen Rat einrichten. Sie haben ihre eigene Gerichtsbarkeit. Ein Unfreier, der ein Jahr und einen Tag in einer Stadt lebt, ohne dass der Grundherr Anspruch auf ihn erhebt, ist anschließend frei. Das zieht viele arme Landbewohner in die Städte. Aber der Aufstieg gelingt nicht immer. Die Hälfte der Stadtbevölkerung zählt zur Unterschicht und kann vom Bürgerrecht nur träumen, weil es an hohe Geldzahlungen geknüpft ist. Im Schatten der hochaufragenden Patrizierbauten und der mächtigen Kathedralen drängen sich geduckte, ärmliche Holzhütten. Könnte man die Zeit zurückdrehen, man würde die idyllischen Altstädte unserer Tage nicht wiedererkennen. Mehrstöckige Holzhäuser verdunkeln die engen Gassen. Freilaufende Schweine durchwühlen den Unrat, der einfach auf die Straße gekippt wird. Und bei Regen verwandelt sich alles in knietiefen Morast. Ein hochgestellter Reisender klagt im 14. Jahrhundert in einem Brief an den Erzbischof von Prag über die Straßenverhältnisse in Nürnberg.
Man kann auf diesen Straßen nicht sicher reiten. Muss man doch immer fürchten, dass das Pferd in dem tiefen Dreck ausgleitet, so dass der Reiter mitten in den stinkenden Straßenkot hineingeworfen wird. Vor allem hat unter diesen Missständen natürlich ein Kirchenfürst zu leiden, der, wie es die Würde seiner Stellung verlangt, in lange Kleider gehüllt ist, die ganz übel zugerichtet werden. Er kann kaum ohne schweren Ärger von seinem Quartier zur kaiserlichen Burg gelangen. Euer Gnaden werden sich nach eurer Ankunft persönlich von all dem überzeugen. Wenn man das bloß liest, regt es einen nicht so auf, als wenn man es am eigenen Körper fühlt.
Die Nürnberger regen sich darüber nicht auf. Bei schönem Wetter verlegen die Händler und Handwerker ihre Arbeit ins Freie, denn in den Häusern gibt es wenig Platz und Licht. Die Angehörigen der einzelnen Berufe sind seit dem Spätmittelalter in Zünften organisiert. Jeder Beruf hat seine eigenen Gassen. Ob jemand arm oder reich ist, sieht man ihm auf den ersten Blick an. Durch unpraktische Kleidung zeigen die Reichen aller Welt, dass sie es nicht nötig haben, sich abzuhetzen oder gar körperlich zu arbeiten, weiß die Mittelalterforscherin Sabine Puttinger.
Der Schnabelschuh ist ein Modeschuh des Mittelalters und die Schnäbel werden immer länger und immer gebogener. Es ist ein unglaublich unbequemer Schuh, man kann mit dem nicht gut gehen. Das heißt, den Schuh wird jemand tragen, der nicht viel gehen muss oder beziehungsweise sich nicht schnell bewegen muss. Dieser Schuh zwingt dazu, langsam und sozusagen gravitätisch zu gehen. Jemand, der es eilig hat, der wird keine Schnabelschuhe tragen und manche Kleiderordnungen verbieten es auch.
Die Kleiderordnungen kämpfen auch gegen die modischen Exzesse, die vor allem dann um sich greifen, wenn die Menschen eine Pestwelle überstanden haben und ihre Lebensfreude kaum zu zügeln wissen.
Und die Frauen trugen Kleider mit tiefen Halsausschnitten, sodass man ihre Brüste beinahe bis zur Hälfte sehen konnte.
Vermerkt die Limburger Chronik um 1400, als die Menschen den schwarzen Tod gerade überstanden hatten. Seuchen brechen wegen der mangelnden Hygiene allerdings häufig aus. Und gern gibt man den Juden daran die Schuld, den stets gefährdeten Außenseitern nicht nur der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie leben in eigenen Vierteln und müssen sich durch einen Judenhut oder einen gelben Ring an der Kleidung deutlich kennzeichnen. Nur wenige Christen fühlen so mit ihnen, wie der französische Theologe Pierre Abelard.
Unter allen Nationen verstreut, ohne König oder weltlichen Fürsten, werden die Juden mit schweren Steuern bedrückt. Selbst im Schlaf werden sie von Schreckensträumen nicht verlassen. Äcker und Weingärten können die Juden nicht haben, weil niemand da ist, der ihren Besitz garantiert. Also bleibt ihnen als Erwerb nur das Zinsgeschäft. Und dieses macht sie wieder bei den Christen verhasst.
Trotz Verfolgung und Ghettoisierung tragen viele Juden als Kaufleute, Bankiers und Gelehrte zum gesellschaftlichen Fortschritt bei und behaupten sich in einer Welt des Wandels. Etwa 4000 Städte gibt es im spätmittelalterlichen Deutschland und von ihnen gehen wesentliche Impulse für die Zukunft aus. Aus dem Kaufmannsstand entwickelt sich das mächtige Bürgertum, aus dem Bankwesen die frühe europäische Hochfinanz. Der Fernhandel schafft neue internationale Kontakte. Ein neuer Wissensbedarf lässt neue Schulen und die ersten Universitäten entstehen. Humanismus, Reformation und die großen Entdeckerfahrten des 15. Jahrhunderts markieren den Aufbruch in die Neuzeit. Eine neue Epoche beginnt, für die die spannende Zeit des Mittelalters mehr ist als nur ein Vorläufer.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.